eine Million Knöpfe und Technik, die ich einstellen muss. Ganz kurz. Ich freue mich, heute hier zu sein mit euch, Gottesdienst feiern zu dürfen, Gott loben zu können und gemeinsam Gottes Wort anschauen zu dürfen. Ich danke auch der Vorbereitung im Rahmenprogramm. Es war eine sehr gute auch Einleitung zu der Predigt heute. Ich möchte gern zu Beginn noch beten. Großer Gott, wir stehen jetzt vor deinem Wort und bitten um offene Herzen für mich, für jeden, der zuhört. Bitten, dass dein Geist wirkt, weil sonst nichts passiert, Herr. Und bitten, dass ich die richtigen Worte habe, nicht im Weg stehe. Bitten um deine Kraft und deine Hilfe und deinen Beistand. Amen. Genau, ihr seht schon das Thema, um das es heute gehen wird. Psalm 19, einige von euch kennen ihn wahrscheinlich auch schon auswendig mittlerweile. In der Jungschar haben wir ihn letztens gelernt und alle Eltern, denen klingt er wahrscheinlich immer noch im Ohr. Und auch uns hat er in der Jungschar ziemlich beschäftigt, über die letzten Monate, in denen wir ihn gelernt haben. Und so kam dann auch diese Predigt hier zustande. Aber während der Vorbereitung habe ich noch ein anderes Gedicht gelesen, das damit rein klingt und das so ein bisschen diese Dringlichkeit aufzeigt, auch wirklich eine ähnliche Einstellung zu entwickeln, wie David es in diesem Psalm beschreibt, Psalm 19. Und das ist ein Gedicht, das relativ alt ist schon und Percy Bysshe Shelley geschrieben hat, 1817. Ich weiß nicht, wer von euch so der Literat ist. Inspiriert wurde dieses Gedicht durch den Fund von diesem riesigen, kolossalen Ramseskopf, also der Statue von Ramses in der Wüste, Ramses II., ein berühmter Feldherr. Und das Gedicht handelt um einen Wanderer, der in der Wüste entlang marschiert und diesen kolossalen Kopf halb versunken im Sand findet, auf diesen vergessenen König stößt. Daher heißt das Gedicht auch Ozymandias, das ist der griechische Name des Thronnamens von, die griechische Übersetzung des Thronnamens von Ramses II. Und ich habe das gehört und seitdem erinnert mich das an die Vergänglichkeit alles irdischen Schaffens, wenn es Gott abgewandt passiert. Das Gedicht geht folgendermaßen: Ein Wanderer kam aus einem alten Land und sprach: Ein riesig Trümmerbild von Stein steht in der Wüste, rumpflos, Bein an Bein, das Haupt daneben halb verdeckt vom Sand. Und auf dem Sockel steht die Schrift: Mein Name ist Ozymandias, aller König Könige. Seht meine Werke, ihr Mächtigen, und erbebt. Nichts weiter blieb. Ein Bild von düsterem Grame dehnt um die Trümmer endlos kahl, eintönig die Wüste sich, die den Koloss begräbt. Ich weiß nicht, ob ihr mit solcher Literatur was anfangen könnt, ob ihr auch hin und wieder mal so und so nett lest. Aber mich hat es angesprochen, weil es diese Vergänglichkeit von all dem Schaffen und Werken von Ramses II. Beschreibt. Einer der größten Könige im alten Ägypten, lange vergessen. Einer, der sich seiner Errungenschaften gerühmt hat, auf seiner unzähligen Inschriften, der große Heldentaten im Feld verbracht, also im Schlachtfeld vollbracht hat, wenn man glauben darf, was er beschreibt. Also andere sehen das anders. Einer, der imposante Bauten erschuf, möglichst viele, die dann später auch sehr schnell einstürzten, weil es eben einige Baumängel gab, weil es schnell passieren musste. Und letztlich war doch alles nur Schein. Und nach ein paar hundert Jahren gab es nichts weiter als versunkene Trümmer im Sand. Und das Gedicht fängt das alles ein, diese komplette Vergänglichkeit des gottabgewandten Schaffens. Und für mich stellt es so eine ganz schonungslose Frage: Wie ist es bei mir? Man denkt immer, man lebt ewig. Und doch kann es so schnell vorbei sein und man hat ein Leben. Die letzten zwei Wochen in unserem Haus, unsere zwei Nachbarn verstorben. Man hätte nicht gedacht, dass es so schnell passiert. Und wir vergessen das so schnell, dass unser Leben kurz ist und dass es schnell vorbei ist. Und wir brauchen ständig, also ich brauche, merke ich, ständig diese Erinnerung an das Beständige, an das Ewige, an das Bedeutsame, weil wir sind so leicht abgelenkt. Und ich denke, das ist eine Gefahr, in der wir alle stehen. Interessanterweise, rund 200 Jahre nach Ramses II. Stieg ein anderer König an die Macht auf im Nahen Osten und führte sein Volk von der Gefahr des Auslöschung bis hin an die Spitze der Mächte im Nahen Osten. Er rettete sein Volk in einer existenziellen Krise. Er war auch ein großer Feldherr, aber wir kennen ihn nicht deswegen. Wir kennen seinen Namen, weil Gott ihn unvergessen machte, weil es Gott wichtig war und weil dieser Mann für Gott lebte. Sein Name ist David, ich meine, ihr kennt ihn alle. Über 1000 Mal, wenn man zählt, wird er erwähnt in der Bibel. Also Gott war es wichtig, David, dass wir ihn nicht vergessen. Und Apostelgeschichte 13, Vers 22 stellt ihm Gott dieses beeindruckende Zeugnis aus. Muss ich hier kurz springen. Er sagt, ich habe David gefunden, den Sohn Isai, einen Mann nach meinem Herzen, der all meinen Willen tun wird. Also David war dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Und es waren nicht seine großen Taten, sein Goliath besiegen, seine Bautätigkeit, die ihn so berühmt machte, sondern es war, weil sein innerstes Sehnen dem Wort Gottes entsprach, dem Willen Gottes entsprach. Und im Psalm, den wir heute anschauen wollen, da bringt Paulus, David ist ganz am Schluss auf den Punkt und sagt, lass wohlgefällig sein vor dir die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, o Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und das war ihm wichtig geworden, nicht nur während Gottesdiensten, nicht nur während irgendwelchen Liedern und Festivitäten, sondern in seinem Leben. Das war, er wollte Gott gehorsam sein, bis in die geheimen Gedanken seines Herzens hinein. Und von dem David wollen wir uns heute einen Psalm anschauen. Psalm 19. Und wir sehen dort sehr deutlich, was so die inneren Überzeugungen von David waren, was ihn angetrieben hat, dass er so ein Mann wurde, der Gott gefällt. Und wir können da einiges für heute lernen. Und ich möchte uns einfach bitten, uns daran erinnern zu lassen heute, ihr mit mir, ich mit euch, ja, und wirklich aufmerksam uns mit dem Psalm zu beschäftigen. Ich habe ihn folgendermaßen überschrieben, ihr habt es vorhin schon mal gesehen, richte dein Herz auf Gott aus, sei ein Mensch, der Gott gefällt. Der Predigttext ist Psalm 19 und ich lese aus der Menge-Übersetzung. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Die Himmel verkünden Gottes Herrlichkeit und vom Werk seiner Hände erzählt die Ausdehnung. Ein Tag ruft dem anderen Botschaft zu, eine Nacht vermeldet dem anderen die Kunde. Da ist keine Sprache, da sind keine Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Und doch, über die ganze Erde dringt ihr Schall und ihre Rede bis ans Ende des Erdkreises. Der Sonne hat er am Himmel ein Zelt gemacht. Und sie, wie ein Bräutigam, tritt sie hervor aus ihrem Gemach und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus, und ihr Umlauf reicht wieder bis zu dessen Ende. Und nichts bleibt verborgen vor ihrer Lichtglut. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter. Es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt ewig bestehen. Die Gerichtsurteile des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind köstlicher als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Wabenseim. Auch dein Knecht lässt sich durch sie warnen und ihrer Befolgung erliegt reicher Lohn. Verfehlungen, ach, wer nimmt sie wahr? Von den unbewussten Fehlern sprich mich los. Auch von den Hochmutsünden behüte deinen Knecht, lass sie nicht Macht über mich gewinnen. Dann stehe ich unsträflich da und bleibe rein von großer Übertretung. Lass wohlgefällig sein die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, o Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das, was wir gerade gelesen haben, das ist eine sogenannte Hymne, ein Jubellied in den Psalmen. Ein Lied, das über die Größe Gottes nachsingt. Und es ist auch kunstvoll hebräische Dichtung. Ihr habt es gemerkt, manchmal ist es für mich im Deutschen schwierig zu lesen, aber es ist etwas, was David wirklich sehr mit sehr viel Aufmerksamkeit und sehr viel Arbeit zusammen geschrieben hat, wo er viel Mühe hinein investierte. Und ich habe es in der Einleitung schon ein bisschen anklingen lassen, dieser Psalm ist vollkommen untypisch für Könige der Antike. Wenn wir an Nebukadnezar denken oder an Ramses II., wenn diese Könige irgendwas aufgeschrieben haben, dann ging es meistens um ihre Großtaten, um das, was sie erreicht haben. Nebukadnezar wurde dafür bestraft vor Gott, wird es. Und im Gegensatz hier sehen wir einen David, der einen Psalm schreibt, obwohl er König einer Großmacht der damaligen Zeit ist und viel erreicht hat, aber der sich doch anbetend beugt vor Gott, diesem wahren König des Universums. Und noch eine zweite Beobachtung können wir machen, bevor wir wirklich tief in den Psalm einsteigen. David schreibt diesen Psalm nicht für den Privatgebrauch. Also es ist kein Tagebuch, das David geschrieben hat, wo er seine persönliche Frömmigkeit ausdrückt und die Jahrhunderte später entdeckt wird und sagt, schaut mal, was für ein schönes Gedicht. So, wir sehen das schon direkt im ersten Vers. Er schreibt diesen Psalm für den öffentlichen Gottesdienst. Er schreibt ihn an den Vorsänger, an den Leiter des Lobgesangs im Tempel. Warum macht er das? Ich denke, David will zeigen, wie wird man ein Mensch, der Gott gefällt? Und das, was er erlebt hat, was seine Überzeugungen sind, was ihn ausfüllt, das lässt er in dieses Lied fließen und stellt es in den Gottesdienst zur Verfügung, damit sein Volk dieselben Einstellungen, dieselben Erkenntnisse, dieselbe Faszination für Gott entwickelt. Damit alle zusammen gleichzeitig einstimmen können in diesen letzten Vers, der Paulus so wichtig ist, der David so wichtig ist. Ich predige zu viele Fässer, ich komme immer. Lass wohlgefällig sein die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, o Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das ist das Ziel, das David damit verfolgt. Und vor diesem Hintergrund wollen wir diesen Psalm betrachten, deswegen überschreibe ich ihn mit diesen Worten, richte dein Herz auf Gott aus, sei ein Mensch, der Gott gefällt. Den ersten Punkt, über den wir uns heute Gedanken machen wollen, finden wir in den ersten 7 Versen. Und ich habe ihn folgendermaßen überschrieben. Wird schon klappen. Richte dein Herz aus, strebe nach einer hohen Sicht von Gott. David schreibt, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und vom Werk seiner Hände erzählt die Ausdehnung. Ein Tag ruft dem anderen die Botschaft zu, eine Nacht vermeldet der anderen die Kunde. Da ist keine Sprache, da sind keine Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Und doch über die ganze Erde dringt ihr Schall und ihre Rede bis ans Ende des Erdkreises. Der Sonne hat er am Himmel ein Zelt gemacht und sie wie ein Bräutigam tritt sie hervor aus ihrem Gemach und freut sich wie ein Held zu durchlaufen die Bahn. Vom Ende des Himmels geht sie aus und ihr Umlauf reicht wieder bis zu dessen Ende und nichts bleibt verborgen vor ihrer Lichtglut. Woher kommt das Universum? Warum existiert überhaupt irgendwas und nicht einfach nichts? Warum ist das Universum so dermaßen gigantisch groß, dass wir mit unseren besten Teleskopen nicht das Ende entdecken können? Und wie kann es sein, dass das Universum, in dem wir leben, derart fein abgestimmt ist, derart komplex ist und derart ausgefeilten Regeln folgt? Wenn wir den Text anschauen, dann merken wir es sehr schnell. David, der kannte seiner Kultur entsprechend die Bahnen der Gestirne ziemlich gut. Und er bemerkte diese Ordnung, die ihn umgab im ganzen Universum. Er bemerkte, wie die Sonne aufging, zuverlässig, Tag für Tag, unermüdlich, ohne ein Zeichen von Schwäche, unaufhaltsam, wie so ein Bräutigam, der sich aufmacht, seine Braut zu heiraten und versucht, den mal aufzuhalten. Oder wie ein Held, der keine Angst hat, keine Furcht hat, dessen Kraft nicht nachlässt und der die Bahn einfach freudig entlang stürmt. Und diese Beobachtungen, die erfüllten David mit einer unglaublichen Ehrfurcht vor der Größe Gottes. Es war für ihn die beständige, zeitlose und unüberhörbare, für jeden zugängige Offenbarung Gottes als den allmächtigen Schöpfergott und dem weisen König seiner Schöpfung. Das ist übrigens auch eine interessante Beobachtung, wie kindlich David hier den Weg der Sonne beschreibt. Ja, einige haben sich daran gestoßen, und obwohl es gibt eigentlich eine relativ einfache Antwort darauf. Also erstens lesen wir hier Poesie. Und zweitens, was würde sein, wenn Gott wirklich in seinem Wort die ganzen komplexen Einzelheiten so dargestellt wäre, wie sie wirklich wären? Wer von uns würde dann in irgendeiner Form noch nachvollziehen können, was da passiert? Die Bibel macht nie den weckt nie den Anspruch oder erhebt nie den Anspruch, dass sie uns die Schöpfung bis ins Kleinste erklären möchte. Interessanterweise, es gibt einen Vers in Hiob 26, Vers 14, der bringt es auf den Punkt. Da heißt es: Durch seinen Hauch gewinnt der Himmel Heiterkeit. Durchbohrt hat seine Hand den flüchtigen Drachen. Siehe, das sind nur die Säume seines Waltens. Und welch ein leises Flüstern nur ist es, das wir von ihm vernehmen. Doch die Donnerworte seiner Macht erweise. Wer versteht diese? Wirklich wahr, die Donnerworte von dem, was Gott tut, jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, wer von uns kann denn sagen, dass er die versteht? Wer kann denn schon erklären, dass die Sonne derart viel Energie bereitstellt? Permanent, immer wieder, unermüdlich. Wer kann es sich auch nur vorstellen, dass die Sonne pro Sekunde 3,86 mal 10 hoch 26 Watt produziert an Energie? Das ist mehr, als wir Menschen seit der Industrialisierung in Primärenergie erzeugt haben. Würden wir alle Kernkraftwerke der Welt zusammennehmen und sie auf vollem Pulle laufen lassen, ohne Wartung und ohne Pause für die Arbeitnehmer, würden sie 750.000 Jahre laufen, bis sie die Energie erzeugt hätten, die die Sonne in einer einzigen Sekunde erzeugt. Und das jeden Tag, ohne Wartung, ohne Stillstand. Wer kann schon erfassen, wie viel Energie Gott in ein einziges Atom gelegt hat, damit das möglich wird? Wir wissen von der Kernfusion, und das ist die Art und die Energiequelle, die die Sonne wahrscheinlich auch in großen Teilen antreibt, dass nur ein einziges Gramm von Deuterium-Tritium, wenn wir die zur Kernfusion bringen könnten, dann würden wir so viel thermische Energie erzeugen, dass ich mit meinem neuen Auto, mit den entsprechenden Litern Benzin, wenn man das umrechnen würde, 180.000 Kilometer fahren könnte. Diese Energie steckt in einem Gramm durch Kernfusion möglich gemachte Energie. Und das ist noch nicht mal alles, was aus dieser Materie rauszuholen wäre. Wer hat all das geschaffen? Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen Apologetik verfolgt, aber im Moment kommen Naturwissenschaftler und Philosophen ganz schön in Erklärungsnöte, um zu verstehen, wie kann es sein, dass unser Universum so derart fein abgestimmt ist und derart reibungslos funktioniert. Roger Penrose, der an der Oxford-Universität unterrichtet hat und zusammen mit Stephen Hawking, den kennt er vielleicht, den Wolf-Preis gewonnen hat, der schlägt den Grad der Feinabstimmung unseres Universums mit dem Faktor 1 durch 10 hoch 10 hoch 123 vor. Würden wir alle Masse in unserem Universum in Papier verwandeln, wir hätten noch nicht genug Platz, um die Nullen zu drucken. Sir Fred Hoyles, ein britischer Astronom, zu der Zeit noch Atheist, der kam zu folgendem Schluss, als er die Feinabstimmung des Universums angeguckt hat. Er hat gesagt: Eine vernünftige Interpretation der Fakten legt nahe, dass ein Superintellekt sowohl an der Physik als auch an der Chemie und an der Biologie sich zu schaffen gemacht hat. Und dass es in der Natur keine blinden Kräfte gibt, über die es sich zu sprechen lohnt. Die Zahlen, die man aus den Fakten errechnet, scheinen mir zu überwältigend, um diese Schlussfolgerung außer Frage zu stellen. Wir müssen das einfach mal sacken lassen. Wisst ihr, wir nehmen das alles zu selbstverständlich. Die Sonne geht auf, Ich setze mich auf den Stuhl und er hält. Aber das ist nicht selbstverständlich. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und die Wissenschaft hat viel für uns getan, aber oftmals, da raubt sie uns, macht sie uns denkfaul und raubt uns das Staunen. Und wir vergessen, dass die Wissenschaft, auch wenn sie so viel Wissen schon zusammengerafft hat, doch nur auf einem unendlichen Ozean an Wissen schwimmt, den sie nie durchdringen wird. Und die Welt ist immer noch ein Wunder. Aber wozu all diese Komplexität? Wozu all diese Weiten im Universum? Was sollen die eigentlich tun? Warum hat man die? Warum gibt es diese gigantischen Sterne wie Betelgeuse, der dreimal so groß ist wie Abstand Erde zur Sonne? Ein einziger Stern. David gibt uns die Antwort in dem Psalm und er sagt, die Himmel haben einen Zweck. Sie verkünden Gottes Herrlichkeit und vom Werk seiner Hände erzählt die Ausdehnung. Also sie sind deswegen so komplex, um uns Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Jesaja 40, Vers 26. Hebt eure Augen zur Höhe empor und schaut, wer hat diese geschaffen? Er ist es, der ihr Heer nach der Zahl herausführt, der sie alle mit Namen ruft und von dem wegen der Größe seiner Majestät und Stärke seiner Kraft kein einziges Gestirn ausbleibt. David war das bewusst geworden. Und es hatte in ihm was ausgelöst. Es hatte ihm diese hohe Sicht von Gott erfassen lassen. Und die Bibel ist voll mit diesen Beschreibungen der hohen Sicht von Gott. Gott wird beschrieben als der unbegreifliche, unerforschliche Gott. Hiob 11, Vers 7. Der völlig entzogen ist, all unseren Bemühungen, ihn mit unseren intellektuellen Kräften einzufangen. Hiob 11, kannst du die Tiefen Gottes ergründen oder zur Vollkommenheit des Allmächtigen gelangen? Sie ist himmelhoch, was willst du tun? Tiefer als das Totenreich, was kannst du wissen? Gott ist dieser selbstexistierende Gott, der keinen braucht außer ihm, der nichts benötigt, um zu existieren und alles zu schaffen. Er ist braucht keinen Ratschlag von uns, er ist uns nicht Rechenschaft schuldig, er braucht keine Erinnerung durch uns, er weiß mühelos und sofort und augenblicklich, was jedes Atom in diesem Universum gerade macht. Und wir lesen in der Bibel, mühelos erschuf dieser Gott das Universum aus dem Nichts. Er ist unabhängig von Zeit und Raum und doch stets nahe. Ihm entgleitet nichts, ihm entgeht nichts und er kommt immer an sein Ziel. Und diese hohe Sicht von Gott hatte David ergriffen. Und sie hat ihn mit dieser tiefen Ehrfurcht erfüllt. Und das machte ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Das ist, wie es uns hier in diesem Psalm zeigt. Aber wie ist es bei dir? Wie ist es bei mir? Es gibt nichts Wichtigeres, wie wir über Gott denken. Das wird alles in unserem Leben bestimmen. Und verglichen mit dem, was du wirklich über Gott denkst, und das zeigt sich in dem, wie du handelst und wie du vertraust, sind all die Bekenntnisse, denen du anhängst oder die Bekenntnisse, die du unterschreibst, sind unbedeutend. Und ich finde, diese Frage geht uns da schnell unter die Haut. Wir haben letzte Woche von Rolf gehört über Hannah, wie sie betete. Warum beten wir so wenig? Ich meine, wenn wir mal alle Ausreden beiseite nehmen, Zeitprobleme und wir haben so viel Stress und die Kinder machen so viel Ärger und ich muss in die Arbeit und ich habe so viel zu tun. Wenn ich wirklich auf den Grund gehe, warum mein Gebetsleben nicht das ist, was es sein sollte, dann komme ich doch nur noch mit zwei Antworten raus. Entweder ich denke, dass ich es nicht wirklich brauche oder ich glaube, dass es nicht wirklich was ändert. Warum akzeptieren wir Sünde in unserem Leben? Warum akzeptieren wir Bitterkeit, Stolz? Warum schrecken wir davon nicht zurück? Warum sorge ich mich? Warum werde ich unzufrieden? Warum verzweifle ich? Ich glaube, das hängt alles davon ab, wie ich über Gott denke. Und ich glaube, das ist eines unserer größten Probleme in der heutigen Zeit, dass wir zu tief, zu niedrig über Gott denken. Tozer hat es mal folgendermaßen ausgedrückt. Er schreibt, Die Gemeinde hat den Sinn für die Majestät Gottes verloren und hat ihre eigene Gottesvorstellungen durch eine andere ersetzt, die niedrig und Gott unangemessen ist. Solange unsere Vorstellungen von Gott falsch oder unangemessen sind, ist es unmöglich, unser Verhalten, unsere innere Einstellungen gesund zu erhalten. Wenn unser Leben wieder geistliche Kraft bekommen soll, müssen wir damit beginnen, so über Gott zu denken, wie er wirklich ist. Die Frage ist jetzt, wie können wir das tun? Wie können wir wieder richtig denken über Gott? Und vielleicht ist das eine Aufgabe, die man als Gemeinde gemeinsam unterwegs wirklich auch mehr und mehr angehen kann. Dass wir uns wieder selber immer wieder daran erinnern. Wir brauchen einander. Ich brauche euch, ihr werdet mich. Ich brauche euch, ihr braucht mich. Wir brauchen einander. Und wenn wir uns vielleicht auch wieder ganz neue Zeit nehmen, diese Größe Gottes wirklich zu bedenken, darüber nachzudenken, nicht immer einfach nur in diesem Betriebsmodus zu sein. Und letztendlich, dass wir uns gemeinsam anspornen, damit diese Selbstoffenbarung Gottes wirklich die Herrlichkeit Gottes unser Lebensumfeld ist, dass wir davon erfüllt werden, so wie David, der ein Mann nach dem Herzen Gottes war und der diese hohe Sicht von Gott hatte. Das war der erste Punkt heute Morgen. Den zweiten Punkt habe ich folgendermaßen überschrieben. Richte dein Herz aus, strebe nach einer hohen Sicht vom Wort Gottes. David schreibt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Ich lerne es heute noch. Es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht die Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz, das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt ewig bestehen. Die Gerichtsurteile sind Wahrheit, des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind süßer als Gold und Feingold in Menge, köstlicher als Gold und Feingold in Menge, süßer als Honig und Wabensein. Auch dein Knecht lässt sich durch sie warnen, in ihrer Befolgung liegt reicher Lohn. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass da ein ziemlich abrupter Themenwechsel erfolgt in diesem Psalm. Also da gibt es jetzt nicht wirklich so eine Überleitung, wo David es so ganz natürlich hätte erscheinen lassen. Aber David macht das ganz bewusst hier. Er beendet nämlich seine Gedankengänge ganz bewusst nicht damit, einfach nur die imposante Schöpfung zu bestaunen und Gottes Herrlichkeit zu sehen, sondern all das bringt ihn dazu, darüber nachzudenken, was hat dieser Gott mir eigentlich offenbart? Und jeder einzelne Vers, den David hier aneinander reiht, der zeigt seine hohe Sicht von Gottes Wort. Drei Dinge sind mir ganz besonders aufgefallen in diesen Versen, die ich euch noch kurz zeigen wollte. David sieht drei grundsätzliche Eigenschaften von Gottes Wort hier. Das erste, was er sieht, ist, Gottes Wort ist verpflichtend. Er bezeichnet diese Schriftrollen, die er da vor sich hat, nicht einfach nur als Überlieferungen von Mose oder der Vorväter. Er schreibt auch nicht die Geschichte meines Freundes Samuels, sondern er führt sie direkt auf den eigentlichen Autor zurück, auf Gott. Für David ist das Wort Gottes das Wort des Herrn. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, dass der Name Gottes sich verändert in diesem zweiten Teil des Psalms. Im ersten Teil spricht David Gott als Elohim an, als El, als den höchsten Gott, den es gibt, der Schöpfergott, der alles gemacht und geschaffen hat. Und in diesem zweiten Teil des Psalms, da wechselt er zu dem persönlichen Bundesnamen Gottes. Er benutzt das Wort, das wir in unserer Bibel mit groß geschrieben einem Herr wiedergeben, dem persönlichen Bundesnamen Gottes. Warum? Ich denke, David sieht in Gott nicht nur den fernen, transzendenten Schöpfer, der irgendwie so eine Entität ist, weit entfernt und nicht wirklich was zu tun mit ihm, sondern er sieht Gott als den persönlichen, sich offenbarenden Bundesgott, der sich seinem Volk offenbart und dessen Wort gilt. David erkannte die Autorität des Schöpfers in jedem der Worte, in jedem Gebot, das er vorliegen hatte. Die Bibel ist inspiriertes Wort Gottes. Das ist das, was wir glauben, was wir bekennen zu glauben. 2. Petrus 1, Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch den menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben heilige Menschen Gottes geredet. Und das hatte David erkannt. Und das wird auch in jedem der Begriffe deutlich, die er hier verwendet, um das Wort Gottes zu beschreiben. Das Wort des Gottes ist Gesetz, Torah. Es ist die Anweisung Gottes. Es ist das Zeugnis Gottes. Es ist der Bundesvertrag, der Verpflichtungen aufstellt und sein Inhalt ist verpflichtend. Es sind Befehle Gottes und es sind Gebote Gottes, also königliche Lebensrichtlinien, die Gott verfügt hat. Es ist die Furcht Gottes, also etwas, dem man mit Ehrfurcht begegnen muss. Und es ist der Urteilsspruch Gottes, also der Inbegriff der göttlichen Autorität. Gottes Wort sah David als verpflichtend an und ordnete sich dieser Autorität unter. Er, der bis dato größte König Israels, beugt sich hier und hat diese hohe Sicht von der Autorität des Wortes Gottes. Und das machte ihn zu diesem Mann nach dem Herzen Gottes. Und genau das will das Wort Gottes uns auch heute sagen. Gottes Wort ist verpflichtend. Und diese Beschreibungen lassen keinen Raum für diesen Pluralismus unserer Zeit heute. Also deine Wahrheit, meine Wahrheit, ich habe da eine andere Sicht. Alternative Fakten, ich habe da was gelesen, Wikipedia. Gottes Wort hat Autorität. Und das, David würde sagen, in der Erziehung unserer Kinder, in dem, was sie zur Ehe sagt, in dem, was sie zur Gemeinde sagt, in dem, was sie zu unserer Arbeitsethik sagt, in allem hat Gottes Wort Autorität. Und das letzte Wort. Und David sagt, ich ordne mich dem unter. Nicht unsere Gefühle, nicht meine Gefühle, sagt David, haben die Autorität. Nicht meine Weisheit, meine Erfahrung, meine Ansichten oder der Mainstream. Sondern wenn Christen ihren Gott wirklich ernst nehmen, dann hat Gottes Wort das letzte Wort und ist die Autorität. Das war für David ein Teil seiner hohen Sicht vom Wort Gottes. Und das Zweite, was wir sehen, ist, er beschreibt dieses Wort als vollkommen. Schaut mal auf die Adjektive, die uns da begegnen in dem Text. Er beschreibt es als vollkommen, zuverlässig, richtig, lauter, rein, ewig, gerecht. All diese Begriffe, die sprechen eine sehr deutliche Sprache. Das Wort Gottes, es ist umfassend. Es ist ewig unwandelbar und deswegen vertrauenswürdig. Es ist zuverlässig, sagt David. Also es schürt keine falschen Hoffnungen, die nicht durchtragen. Es zeigt den richtigen Weg. Es ist lauter. Das heißt, es hat Gottes klare Anweisungen, seine klare und deutliche Offenbarung. Es ist rein, also ohne Fehler in seinen Teilen. Unbeschmutzt von menschlichen Ideologien und sündigen Denken. Und es ist ewig und vollständig gerecht. Es muss sich nie ändern. Es ist immer perfekt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ne? Windows 7 ist ausgelaufen, 14. Januar 2020. Also wer von euch jetzt aufschreckt oder das noch nicht mitbekommen habt und ihr mit Windows arbeitet, ihr solltet euch baldmöglichst um ein Update kümmern. Vielleicht nicht gleich jetzt, aber dann, wenn er nach Hause kommt, ziemlich schnell. Denn Windows 7 ist jetzt ein offiziell veraltetes Betriebsprogramm. Wird nicht mehr, bekommt keine Updates mehr. Das Interessante ist, für Gottes Wort gilt es nicht. Gottes Wort ist irrtumslos. Es braucht keine Updates. Es ist unfehlbar und ewig. Und ich glaube, das ist in unserer Zeit immer wieder wichtig, das uns wirklich vor Augen zu halten, weil der Mainstream sagt was anderes. Aber das Wort Gottes braucht kein Update, um für die Postmoderne geeignet zu sein. Es war nämlich nie zeitgemäß. Es war immer seiner Zeit voraus. Es war immer ewig. Es kam immer schon von dem weisen Schöpfer, Gott, der die Himmel und die Erde zusammengestöpselt hat, geplant hat und dessen Donnerworte wir überhaupt nicht verstehen. So sah David die Heilige Schrift. Es war vollkommen und es machte ihn zu einem Mann nach dem Herzen Gottes. Und der letzte Punkt, den ich euch noch zeigen wollte hier, was David hier sagt, ist, das Wort Gottes ist für alle Belange unseres innersten Menschen ausreichend. Der Text, den wir uns anschauen, der offenbart den Menschen als bedürftig, als oft niedergeschlagenen Zweifler, der der Wahrheit entsprechende Hoffnung braucht. Es beschreibt ihn als Unverständigen, der den richtigen Weg selbst nicht finden kann, als Menschen, der sich nach echter, beständiger Herzensfreude sehnt, die auch in den schweren Prüfungen unseres Lebens nicht versiegt. Als Mensch, der krankt daran, dass er Gott nicht richtig wahrnimmt, dass er sich selbst zu hoch denkt. Und er zeigt ihn als einen, der wirklich es nötig hat, dass man ihn an die Hand nimmt und ihm beibringt, was wichtig ist zu leben. Und was David hier sagt, ist für all das zeigt sich die Bibel ausreichend. Sie ist ausreichend, den Menschen zu ermutigen, zu trösten, zu heiligen, auf dem Weg der Gerechtigkeit zu leiten, vollständig auszurüsten für ein Leben, was Gott gefällt und standhaft bis zum Ende durchzustehen. Alle diese drei Aspekte, die sehen wir auch in dem Text hier. Diese hohe Sicht hatte der Mann nach dem Herzen Gottes vom Gottes Wort. Und so kommt er auch zu diesem Punkt. Er sagt, sie sind köstlicher als Gold und Feingold in Menge. Süßer als Honig und Waben sein. Klar, ne? Also Gold ist wertvoll, das ist bei uns auch nicht verloren gegangen. Honig ist damals sehr wertvoll gewesen, es war eine Delikatesse. Und für David war Gottes Wort größer als all das zusammen. Wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Wie gehst du mit Gottes Wort um? David will dich hier anleiten, das Wort Gottes wirklich hoch, eine hohe Sicht davon zu haben. Und da die Frage, unterstellst du dich der Autorität Gottes? Darf das Wort Gottes oder dürfen Geschwister mit dem Wort Gottes in dein Leben hineinquatschen? Dürfen sie reinreden in deine Pläne, deine Prioritäten, deine Ideen? Sind Gottes Gebote dein Lebensstil? So wie bei David. Und was auch ein bisschen damit zusammenhängt, was wir auch über David sehen, vertraust du dem Wort Gottes, dass es wirklich ausreichend ist? Glaubst du wirklich, dass Gottes Wort dich und dein Gegenüber zu trösten kann, ermahnen kann, zurechtweisen kann, erziehen kann, damit der Mensch Gottes vollständig, vollkommen sei, für jedes gute Werk vollständig ausgerichtet? Sind die Verheißungen vom Wort Gottes dein Lebensbrot? Ich denke, das ist diese Frage, die David uns hier stellt. Und ich denke, das sehen wir am besten daran, wie sehr wir Gottes Wort lieben. Wie sehr wir es tatsächlich lieben. Und da wird es auch verschnell persönlich. Was ist die größte Freude meines Herzens? Feingold, also vielleicht der neueste iMac Pro. Oder ein neues Auto. Wo ist dein Herz? Und ich finde es schon tragisch. Weil, wenn ihr Twitter folgt, Billigfleisch ist ein ganz großes Thema bei uns, ne? Mittlerweile, gestern ist es getrendet. Und wir heute, wir machen uns so viele Gedanken über das, was wir essen. Wenn wir nur die kleinsten Anzeichen von einem leeren Magen haben, dann sprechen wir davon, dass wir verhungern. Aber wenn ich mein Herz anschaue und da Hunger verspüre, dann fülle ich mich ab mit dem größten Junkfood, das ich finde. Da können wir geradezu heldenhaft die gesunde Ernährung ignorieren. Und dann nehme ich mich gar nicht aus. Und deswegen in der Gemeinde sehen wir immer wieder, ermahnt einander in den Briefen. Wir brauchen einander, um diese hohe Sicht von Gottes Wort wirklich aufrechtzuerhalten. Wir brauchen die Ermahnung und das Gebet füreinander. Psalm 19, Vers 36 macht dieses Gebet so deutlich. Er sagt dort, neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habgier. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinen Wegen. Wenn wir David fragen würden, was wünschst du dir für unsere Gemeinde? Ich denke, er würde gesagt haben, eine hohe Sicht von Gott, eine hohe Sicht von seinem Wort und ein Herz, das wirklich danach verlangt, darin zu wachsen. Das war der zweite Punkt heute Morgen. Wie immer bin ich ein bisschen kurz dran. Der letzte Punkt heute Morgen, die letzten Verse. Ich habe sie folgendermaßen überschrieben: Richte dein Herz aus, strebe nach einer hohen Sicht von Gottes Gnade. David schreibt: Verfehlungen, ach, wer erkennt sie? Wer nimmt sie wahr? Wir haben in der Jungschar zu viel Schlachter 2000 gelernt. Meine Frau hat mich gewarnt, dass ich, wenn ich jetzt Menge lese, dass ich nur noch durcheinander komme. Verfehlungen, ach, wer nimmt sie wahr? Von den Verfehlungen, von unbewussten Fehlern sprich mich los. Auch vor Hochmutsünden behüte deinen Knecht, lasse nicht über mich Macht gewinnen. Dann stehe ich unsträflich da und bleibe rein von großer Übertretung. Lass wohlgefällig sein die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, o Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ich habe es euch vorhin schon erzählt, ja, wir, Tino und ich, haben ein neues Auto gekauft. Ihr seht uns jetzt nicht mehr in dem Kübel rumfahren, dem roten, sondern wir haben jetzt ein Auto, das tatsächlich ein bisschen mehr wie 50 PS hat. Und wir haben es jetzt ein paar Wochen. Und mit dem Auto kann man ein bisschen zügiger fahren. Und vor 2 Wochen dachte ich, ich wäre einen Moment lang unbeobachtet. Es war spät, 8:30, ich kam aus dem Labor, fahre so am Lorlebergplatz, nehme so ein bisschen den Schwung mit aus dem Kreisverkehr und denke mir so, ja, 8:30, passiert nichts, da bin ich unbeobachtet. Mein Navigationssystem oder mein Tempomat erinnert mich, ich fahre zu schnell und ich denke mir so, ich weiß noch, wie ich so denke, ach was. Und im nächsten Moment entsteht dieses Bild hier. Also das Ordnungsamt schläft nicht und sie haben gute Fotografen. Und irgendwie, ich habe mir noch überlegt, kann ich dem was entgegensetzen, aber ich glaube, man erkennt mich dann doch zu gut. Ich musste die Strafe zahlen. Und es ist schon irgendwie Ironie, oder? Das Täterfoto von mir als zu Schnellfahrer mit dem Kennzeichen Psalm 19, Vers 15. Aber was eigentlich ziemlich ernst ist, Gott kriegt das alles mit. Er hat ein Täterfoto von jeder meiner Sünden. Und er hat auch ein Täterfoto von meinen wütenden Gedanken direkt im Anschluss nach diesem Bild. Er hat so ein Foto von uns für jedes Mal, wo wir gegen seine Gebote verstoßen. Und keiner von uns kann Gott blenden. Er kennt uns selber besser als wir uns selber kennen. Und wir können noch so fromme Gebote sprechen, können sogar mit Bibelversen auf dem Nummernschild oder auf den Lippen überführt werden von unserem heiligen Gott. Und David war sich dessen bewusst. Er hatte diese realistische Sicht auf sich selbst. Und wenn wir in den Psalm schauen, David brüstet sich hier nicht mit seinen Errungenschaften für Gott und seinen Siegen für Gott. Nee, er denkt nach über die Macht Gottes und über sein heiliges Wort und sein verpflichtendes Wort. Und er bekennt Gott seine Sünde. Er gibt sogar zu, dass er unfähig ist, über sich selbst ein Urteil zu sprechen. Er sagt, selbst wenn ich mir nichts bewusst bin, ich bin dadurch nicht gerechtfertigt. Denn der allwissende Herr ist es, der das einzig gültige Urteil abgibt. Und David bekennt hier in den Versen seine Anfälligkeit für Verführung. Er bittet darum, dass Gott ihn vor hochmütigen Sünden bewahrt. Er ist nicht selbstsicher. Er hat diese realistische Sicht auf sich selbst. Und was mich an ihm trotzdem fasziniert, er flieht mit dieser Erkenntnis nicht vor dem heiligen Gott. Er rennt nicht weg, sondern er naht sich ihm als seinen Zufluchtsort, seinen Fels und seinem Erlöser. Und so vertraut er selbst mit der Sünde, die er jetzt getan hat, wo er jetzt schuldig ist vor Gott, und mit der, die er vielleicht noch tun wird, wenn die hochmutigen Ideen ihn doch wieder packen, seinem Gott und wirft sich auf Gott. David hatte diese hohe Sicht von Gottes Gnade. Und ich denke, da können wir viel von David lernen. Also, eines ist offensichtlich. Keiner von uns kann irgendetwas vor Gott vorbringen. Wir brauchen wie David alle seine Gnade. Keiner von uns hat auch nur irgendeine Rechtfertigung oder eine Ausrede, mit der er sich vor Gott drücken kann oder wo er mit Gott schon einig wird. Sondern wir sind alle Sünder, die Gnade brauchen. Jeden Tag, selbst wenn wir es nicht mal bemerken. Und zweitens können wir mit David verstehen, wie gnädig Gott ist und was es heißt, dass Gott gnädig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich sündige, ist der erste Impuls, vor Gott zu fliehen und sich zu verstecken und ihn möglichst weit wegzuschieben oder Gott zu verdrängen, die Sünde zu verdrängen. Aber wir sehen, David kannte einen Gott, der nicht nur für die gesunden und fast perfekten Heiligen kam. Er kannte einen Gott, der sich barmherzig derer erbarmt, die es nicht verdienen, die vollständig auf Gnade angewiesen sind. Und wir kennen Gott noch besser wie David. Wir wissen, dass Gott so weit ging, dass nicht nur er das Opfer von Tieren angenommen hat, sondern dass er seinen einzigen Sohn auf die Erde sandte. Und dass dieses perfekte, heilige Leben am Kreuz litt und das Blut vergossen wurde, wie wir nachher im Abendmahl auch feiern werden, für Sünder, die sich selbst nicht retten können und die alles andere verdienen, als auch nur den geringsten Gnadenserweis von Gott. Und das ist das Interessante an Gott. Der Richter, der dir sagt, der dich mit deiner Sünde konfrontiert, der dir dein Täterfoto zeigt, der hält in der anderen Hand die Vergebung bereit. Wenn du deine Schuld bekennst und dich für Jesus und Jesus dein Herr und Erlöser ist. Und für David war das ganz groß geworden. Er hatte diese hohe Sicht von Gott. Gott vergibt uns nicht widerwillig oder zögerlich, sondern bereitwillig und aus tiefstem Herzen. Und all das tut Gott aus Gnade allein. Er bewahrt dich aus Gnade, er vergibt dir aus Gnade und er führt dich bis ans Ende aus Gnade. Und David liebte Gott dafür. Er hatte diese hohe Sicht. Wie ist das bei uns? Was bedeutet dir das Kreuz? Wir werden es nach dem Abendmahl auch haben. Gott will zuallererst da dein Herz. Ein Mensch nach Gottes Herzen, der strebt nach einer hohen Sicht von Gottes Gnade, von Gottes Wort und von Gottes Herrlichkeit. Und wenn wir diesen Psalm nochmal so Revue passieren lassen, all das, diese drei großen Erkenntnisse Davids, die fließen hinein in diesen letzten Vers, mit dem David sein Lied beschließt. Lass wohlgefällig sein die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens, o Herr. Lass dir wohlgefällig sein, dieses Sinnen, o Herr, mein Fels und mein Erlöser. Also was wir hier sehen, diese Sehnsucht, Gott zu gefallen und ein Mensch zu werden, der Gott gefällt, die so wichtig ist, damit unser Leben nicht einfach Ruinen im Sand sind, die entspringen alle in dieser richtigen Sicht über Gott, in der richtigen Sicht über sein Wort, und in der richtigen Sicht über seine Gnade. Und wir brauchen einander. Wir feiern das Abendmahl regelmäßig, weil wir vergesslich sind. Und wir brauchen diese Erinnerung immer wieder. Und da werde ich eure Erinnerung brauchen. Vielleicht schon nächste Woche, vielleicht schon übernächste Woche. Weil auch mein Wesen so ist, dass ich wie Teflon bin, das was Gott anbetrifft. So schnell wieder eingenommen von den Dingen, die mich auf mich einstürmen und vollständig vergesse, mit dem ewigen Gott, mit dem ich es zu tun habe und was wirklich zählt. Und ich denke, das ist ein gutes Thema. Wenn wir sagen, wir sind gemeinsam unterwegs, dann müssen wir uns auch gemeinsam helfen, da voranzukommen. Und das wäre mein Gebet für dieses Jahr. Und auch, ja, das ist das Ende von der Predigt, wäre es auch. Und ich möchte gern zum Schluss noch beten. Gott, du gebrauchst schwache Worte. Du bist ein Mensch, ein Gott, der schwache Menschen gebraucht. Und du kannst es tun, weil du unendlich groß bist, unendlich weise, in all deinen Wegen perfekt und gerecht. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir wachsen, dass ich wachse darin, dich richtig zu sehen und wirklich für dich zu leben. Vater, richte unser Herz auf deine Zeugnisse und nicht auf Gewinn. Öffne die Augen unserer Herzen, damit wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. O Herr, bitte halte uns ab, nach Nichtigen zu schauen. Und lass uns wirklich in dir alle Genüge finden. Amen. Amen.